Im September jährte sich mit der Ermordung von Enver Şimşek zum 15. Mal der Beginn der Mordserie des NSU. Das Bündnis Die rassistische Kontinuität durchbrechen rief dazu auf, die Auseinandersetzung mit dem gesellschaftlichen Rassismus, der zu den Taten des NSU führte, am 19. September 2015 in Nürnberg auf die Straße zu tragen, der Stadt, in der der NSU zuerst mordete und die, wie nur wenige andere, für die ungebrochene Kontinuität des Rassismus in Deutschland steht. Der Vortrag wurde am 12. September vom Bündnis Die rassistische Kontinuität durchbrechen im Linksnet in Leipzig gehalten, und zwar im Rahmen des Gedenkkongress 2015 NSU-Gedenken im Kontext bisheriger Gedenk- und Erinnerungspolitik nichtstaatlicher Gruppen an rechte Morde und Gewalttaten.
Der Film, den ihr gerade gesehen habt, wurde letztes Jahr anlässlich des dritten Jahrestags der NSU-Selbstentarnung am 4. November als audiovisuelle Installation von Nürnberger Polizeipräsidium gezeigt. Auf zwei Tafeln, also im Film ist alles so ein bisschen vereinfacht und zusammengeschnitten. Direkt neben dem Nürnberger Polizeipräsidium, direkt da angegliedert, war auch die Stelle, wo diese Soko Bospos ermittelt hat, also deswegen wurde dieser Ort auch da ausgewählt. Mir fand es jetzt wichtig, diesen Film aus dem Jahre 2014 nochmal zu zeigen, da er zum einen die drei konkreten Opfer des mörderischen Rassismus in Nürnberg in den Mittelpunkt stellt, also nicht auf der Ebene einer abstrakten Quantifizierung da stehen bleibt, dass für das Entstehen und Morden des NSU grundlegende Problem, also Rassismus, deutlich gemacht wird. Letztendlich wollten wir den Film aber auch zeigen, weil er unsere Entwicklung hin zum Bündnis Die rassistische Kontinuität durchbrechen darstellt oder Teil des Ganzen ist und damit auch dem Vorhaben am 19.09. in Nürnberg auf die Straße gehen zu wollen. Die Aktion am 4. November 2014 haben wir nämlich noch alleine als Initiative das Schweigen durchbrechen mit ein paar Unterstützern auf die Beine gestellt, eingebunden in einen bundesweiten Aktionstag des Aktionsbündnisses NSU-Komplex auflösen, dessen Teil die Initiative ist. Programm von der Initiative das Schweigen durchbrechen war und ist ein kontinuierliches, aktives Gedenken an die drei Opfer des NSU in Nürnberg durch Kundgebungen zu den Tatzeiten an den Tatorten und letztes Jahr das erstmalige Anbringen von Gedenktafeln an Enver Şimşek, Abdurrahim Özidoro und İsmail Yaşar. Angemeldet war dieses Anbringen von Gedenktafeln natürlich auch nicht. Das finden wir politisch auch immer noch sehr wichtig, dieses aktive Gedenken. Deshalb haben wir am Mittwoch um 13 Uhr in der Liegnitzer Straße in Nürnberg-Langwasser mit einer Gedenkkundgebung an die Ermordung von Enver Şimşek durch den NSU erinnert. Am 9.09.2000 fielen da die tödlichen Schüsse auf Enver Şimşek. Seinen schweren Verletzungen ist er zwei Tage später, also gestern vor 15 Jahren, im Klinikum Nürnberg Süd erlegen. Eigentlich hatten wir vor, die Demo diesen Samstag zu machen, haben dann aber auch relativ früh von diesem Gedenkkongress hier erfahren und haben dann uns beschlossen, es ein Wochenende nach hinten zu ziehen, weil wir auf keinen Fall dazu eine Konkurrenzveranstaltung aufmachen wollten, dass die Leute zwischen Theorie, Debatte und auf die Straße gehen entscheiden müssen. Das wollten wir vermeiden. Gleichzeitig ist uns aber auch so im Entstehungsprozess von dieser audiovisuellen Installation zunehmend klar geworden, dass wir selbst als politische Gruppe in Nürnberg unseren Fokus erweitern müssen. Das hat sich schon wenige Wochen nach diesem Video in einer Demonstration niedergeschlagen, die wir hauptsächlich mitorganisiert haben. Da wurde am 13.12. im fränkischen Forra auf die Straße gegangen, als dort ein Brandanschlag auf eine gedachte Unterkunft für Geflüchtete verübt worden ist. Die Initiierung vom Bündnis Die rassistische Kontinuität durchbrechen und die in unserem doch recht ausführlichen Aufruf enthaltene Analyse trägt sich damit nicht zuletzt durch die Einsicht, dass Antifa als Konzept total aktuell ist und die radikale Linke die Frage, was tun, wenn es brennt und sich Land auf Land ab der Mob zusammenrottet, am besten mit der konsequenten Kritik dieses Rassismus der deutschen Gesellschaft zu beantworten hätte. Genau darauf wird der Ben jetzt mit ein paar zentralen Thesen und dem Aufruf auch noch genauer eingehen.
Genau, wir haben beschlossen, unseren Aufruf einfach mal mit vier knackigen Thesen vorzutragen, die auch relativ ein bisschen zugespitzt sein könnten, die wir noch gerne diskutieren können. Wir denken, das ist vielleicht irgendwie sinnvoller als reinen Fließtext, irgendwie nochmal auf die gleichen Inhalte noch einzugehen. Daher kommen vier Thesen, die unserer Meinung nach zentral sind, um sich mit dem NSU auseinanderzusetzen. Die erste These betrifft das Verhältnis von rassistischer Bevölkerung und Nazis. Wir haben oder unserer Meinung nach besteht eine Fortexistenz nationalsozialistischer Ideologiefragmente in großen Teilen der Bevölkerung. Also was meinen wir mit nationalsozialistischen Ideologiefragmenten? Einerseits die völkische Wir-Definition, was deutsch ist. Deutsch ist, wer von Deutschen abstammt, nicht unbedingt ein anderes Verständnis von wer in Deutschland geboren wird, wer dort hier aufwächst und so weiter, sondern Deutsch ist, wer von Deutschen abstammt. Völkischer Rassismus. Andererseits auch ein bestimmter Arbeitswahn, der sich dann auch dadurch ausdrückt, eine Abwertung des faulen anderen, dann natürlich auch noch ein autoritäres Staatsverständnis, Antisemitismus. Genau, also diese Bestandsaufnahme mit einer weiteren Fortexistenz nationalsozialistischer Ideologiefragmente nach wie vor in weiten Teilen der Bevölkerung, was nicht heißt, ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild zu haben. Also diese Fortexistenz kann sich durchaus in bürgerlichen, auch liberalen Ideologien bündeln. Wichtig dabei ist aber, dass diese rassistische Bevölkerung, also wir sprechen jetzt auch nicht von, natürlich nicht von allen Menschen, wir wollen uns auch nicht festlegen, wie viel das irgendwie ist, also ob das die Zahlen dann bei 30% der Bevölkerung liegen oder bei 80%, darauf wollen wir uns erstmal nicht einlassen, möchten nur sagen, dass dieses Verhältnis von rassistischer Bevölkerung und Nazis sich dann dadurch ausdrückt, dass eine Ablehnung von Nazis nur in der Frage der Form geführt werden kann. Also die Frage der Form wäre dann quasi die Gewalt, aber nicht des Inhalts nach. Der Inhalt wäre, die Fremden müssen weg, die Form drückt sich dann unterschiedlich aus. Bürgerlich werden die Fremden abgeschoben, Nazis bringen die Fremden um. Aber dieses Verhältnis, also diese Ablehnung, ist wie gesagt jetzt keine komplette Ablehnung. Die zweite These betrifft das Verhältnis von Bevölkerung oder rassistischer Bevölkerung und politischer Klasse oder zwischen Mob und Politik. Wir gehen davon aus, dass Rassismus ein mobilisierendes Element ist für gesellschaftliche Funktionseliten. Also es kann genutzt werden, um ein eigenes politisches Programm durchzusetzen, zum Beispiel wie die Bundesvollkampagne der Union oder sogenannte Asylkompromiss. Nur die politische Klasse steht nicht außerhalb der Gesellschaft. Also Rassismus wirkt nicht mechanisch von oben nach unten. Es wird oft genug die rassistische Karte gespielt. Aber das heißt nicht, dass die politische Klasse, die Politik quasi ein der Gesellschaft außenstehendes Element wäre und quasi auf die unbedarfte Bevölkerung einwirkt. Darauf kommen wir, werden wir noch später zu sprechen kommen. Also wir gehen eher davon aus, dass ein wechselseitig verstärkendes Verhältnis, also um Rassismus abzurufen, muss er auch vorhanden sein. Die dritte These betrifft die Frage, was tat die Linke, was tut die Linke? Gerade wenn wir davon ausgehen oder behaupten, dass die Mitglieder des NSU sich in den 90er Jahren politisch sozialisiert haben, politisiert haben, wie schon angeklungen ist oder wie Jonas schon gesagt hat, müssen wir darauf eingehen, in welchem Klima das stattfand. Während der Pogrome und Brandanschlägen in den 90ern wurde Rassismus oft genug als Nebenwiderspruch abgetan. Das wird auch heute teilweise noch getan. Aber auch in den 90ern gab es zum Beispiel Lichtenhagen ein Flugblatt, mit auf dem drauf stand, Ausländer sind die falsche Adresse, haut den Bonzen auf die Fresse. In der Wildcat gab es mal einen Artikel mit der Überschrift Rebellion ist gerechtfertigt, aber nicht so. Also Rassismus wird in dem Sinne oder wurde als Ventil abgetan, das vom eigentlichen Problem, dem Klassenwiderspruch, ablenkt. Also Rassismus allein als gezielt eingesetztes Herrschaftsinstrument der politischen Klasse verstanden, um die an sich revolutionäre Arbeiterklasse von der Revolution abzuhalten. Auch das sehen wir anders. Wir sind der Meinung, dass dadurch Rassismus weder verstanden werden kann und vor allem nicht ernst genommen wird. Rassismus muss als eine eigenständige Ideologie aufgefasst werden, die eine eigene Dynamik entwickelt. Und wir glauben des Weiteren auch nicht daran, mit einem Mob in Pogromlaune nur irgendwie reden zu können und ihn überzeugen zu können, was denn eigentlich sein wahres Problem ist und dass nicht die Ellbogen ausgestreckt werden sollten, sondern nach oben geschaut werden sollte. Auch heutzutage ist dieses Problem, dass die Linke darauf auf Rassismus oft genug unangemessen reagiert, nach wie vor vorhanden. Und auch das ist ein Problem in der Auseinandersetzung mit dem NSU. Die vierte These haben wir mit dem Begriff Tabun-Kontinuität umschrieben, um im Grunde zu verstehen, was da auf einer höheren Ebene vielleicht abläuft. Wir denken, dass es einerseits eine Tabuisierung des Nationalsozialismus in Deutschland gibt, was damit einhergeht, dass nach 1945 dieser krasse Bruch behauptet werden muss. Die BRD als das andere Deutschland, das bessere Deutschland, These der Stunde Null, womit quasi dann trotz offensichtlicher personeller und ideologischer Fortexistenzen ein krasser Bruch behauptet wird und ab 1945 wäre alles komplett anders gewesen in Deutschland. Und dieses Tabu äußert sich dann auch dadurch, dass offen geäußerte positive Bezugnahmen auf den NS sanktioniert werden, negativ sanktioniert werden, also Holocaust-Leugnung beispielsweise ist ein Straftatbestand. Dieses Tabu führt auch dazu, dass eine offene Einforderung des NS als politische Option im Grunde auch nicht politisch nicht möglich ist momentan. Es führt aber auch dazu, dass eine Auseinandersetzung mit der Fortexistenz nationalsozialistischer Ideologiefragmente versperrt bleibt. Einfach dadurch, dass eben behauptet wird, BRD ist ja das andere Deutschland, in dem es eben diese Fortexistenz nicht gäbe. Also es ist ein relativ ambivalentes Verhältnis. Nur führt es eben auch dazu, dass dann eine konfrontative Auseinandersetzung mit beispielsweise Rassismus, mit den Gründen, warum der NSU morden konnte, nicht geführt wird. Das kann man dann schon auch gerade danach der Wiedervereinigung, oder Wiedervereinigung, dummes Wort, nach der Vereinigung, daran erkennen, dass zum Beispiel im Jugoslawienkrieg Joschka Fischer erläutert, dass ein Krieg nicht mehr trotz und wegen Auschwitz geführt wird. Also auch Deutschland ist halt auch noch davon gelernt, quasi das auch noch steht über andere Nationen, die damit umgehen können und jetzt halt quasi auch Auschwitz woanders verhindern. Kann man auch noch heute daran zum Beispiel erkennen, dieses Tabun-Kontinuität, in dem beispielsweise Sigmar Gabriel Menschen in Heidenau, die dort Pogrome verübt haben oder wollten, als undeutsch bezeichnet. Also als ob die Sachen, die dort passieren würden, mit Deutschland absolut nichts zu tun hätten, das wären die anderen. Das kann man auch irgendwie an der Renaissance der Extremismustheorie erkennen, wo sich eine vermeintlich gute, brave Mitte halluziniert wird mit den bösen Rändern oder dem Begriff der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die zu stützen wäre. Also dieses Tabu des NS führt zu einer Nicht-Auseinandersetzung mit den mit wirklich wichtigen Gründen, die mit denen man den NSU verstehen könnte. Und in der öffentlichen Auseinandersetzung grenzt sich die Auseinandersetzung mit dem NSU entweder, wenn ganz weit nach hinten gegangen wird, mit dem Gang in den Untergrund 1996, wenn nicht eher mit der Selbstenttarnung 2011 und den Taten davor, wie sich die Mitglieder des NSU politisch sozialisiert haben, diese Auseinandersetzung wird im Grunde nicht, findet nicht statt. Das waren jetzt mal die vier Thesen in einer sehr, sehr knappen Form, die wir später noch diskutieren. Der Jonas wird nun erstmal noch weitermachen.
Genau, also der nächste Punkt, der jetzt so ein bisschen kommt, ist eine Art, wir nennen es so, wir haben das immer so ein bisschen als Akteursbestimmung genannt, also wir haben jetzt irgendwie so eine kurze Einschätzung zum VS, zu den Bullen, zu den Medien und am Ende auch noch irgendwo zu Politikern bringen. Und das letzte war ja gerade ein bisschen im Anklang. Ihr kennt sicher die von der Deutschen Bahn kopierte Werbekampagne des SDS Stuttgart. Alle reden vom Wetter, wir nicht. Wir haben da öfter mal so als Parodie daran gedacht, mit den Reaktionen der Linken und auch weiter und hinaus in die Gesellschaft auf den NSU ein bisschen zu spielen. Alle reden vom Staat, wir nicht. Und das nicht unbedingt, weil wir staatliche Institutionen von der unmittelbaren Verantwortung für das ungestörte Morden und Bomben des NSU freisprechen wollen. Da muss man nur an die Fluchthilfe durch das Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz, an die unzähligen V-Leute im Umfeld des NSU denken, um zu merken, dass das riesengroßer Unsinn wäre. Unser Punkt ist vielmehr der, dass wir nicht denken, dass es Aufgabe von der radikalen Linken sein sollte, zu spekulieren, wie weit denn jetzt genau die Geheimdienste die Mord- und Anschlagsserie des NSU ermöglicht haben, geschweige denn Vorschläge für eine Reform der Sicherheitsbehörden zu machen. Wenn es die Linkspartei tut, die im Gegensatz zur inzwischen rechtsradikalen AfD vom VS beobachtet wird, ist das ganz gut so, aber ich glaube, da muss man sich nicht so unbedingt einklinken. Außerdem sollte die Tatsache, dass der VS weg muss, vernünftigen Antifas eigentlich schon immer und auch schon vor dem NSU klar gewesen sein. Genauso wie die Tatsache, dass Nazis, die für Informationen Geld bekommen, Nazis bleiben, eigentlich auch schon bekannt war. Wir glauben in der Tat, dass dieser Fokus, der von weit links nach weit rechts sehr beliebt ist, immer auf das mögliche Agieren der Geheimdienste zu schauen, allzu oft den Blick für die rassistische Grundlage des NSU verstellt. Der Rassismus während der Mord- und Anschlagsserie hat sich ja ganz deutlich gezeigt, wenn in Täter-Opfer-Umkehr gegen die Opfer und ihre Angehörigen ermittelt worden ist. Besonders prominent natürlich an den Sonderkommissionen mit den sprechenden Namen Bosporus und Halbmond. Ich werde jetzt so ein paar Sachen wiederholen, die in diesem Video schon mal gesagt worden sind. Ich werde es vielleicht ab und zu mal anders interpretieren. Und ich finde, manche Aussagen sind auch einfach so heftig, dass man die ruhig mal wiederholen kann. Außerdem sind jetzt ja eh noch ein paar Leute dazugekommen. Also ich komme jetzt zu diesem 2007 angefertigten Gutachten des Baden-Württembergischen Landeskriminalamts. Das würde ich jetzt gerne nochmal ausführlich zitieren. Vor dem Hintergrund, dass die Tötung von Menschen in unserem Kulturkreis mit einem hohen Tabu belegt ist, ist abzuleiten, dass der Täter hinsichtlich seines Verhaltenssystems weit außerhalb des hiesigen Normen- und Wertesystems zu verorten ist. Also so eine Aussage, die muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, als ob irgendwie tropisches Klima und zwei Weltkriege und das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte hervorgerufen hätte. Medial zeigt sich der Rassismus an dem von der Nürnberger Zeitung kreierten Ausdruck der Dönermorde. Der wurde danach Land auf Land ab von der bundesdeutschen Medienlandschaft begierig aufgegriffen. Und ich würde mal so weit gehen und sagen, dass da irgendwie keinem linken Medien- oder Kulturwissenschaftler bei einer seiner überflüssigen Hausarbeiten, Bachelorarbeiten aufgefallen ist, dass dieser Begriff entmenschlichend ist, deutet schon auch so ein bisschen das Scheitern der Linken an einem konsequenten Antirassismus in der Zeit an. Jetzt hätte ich noch ein weiteres, längeres Zitat. Die Erkenntnisse, die unsere Sicherheitsbehörden bisher gewonnen haben, deuten nicht auf einen terroristischen Hintergrund, sondern auf ein kriminelles Milieu. Das hat der damalige Bundesinnenminister Otto Schily nur einen einzigen Tag nach dem Anschlag in der Kölner Kolbstraße am 10. Juni 2004 gesagt und damit quasi per Befehl von ganz oben in so einem autoritären Saftladen, das ist eigentlich recht wirkungsvoll, dafür gesorgt, dass die polizeilichen Ermittlungen sich ab diesem Zeitpunkt ausschließlich gegen die BewohnerInnen der Kolbstraße gerichtet haben. Die bezeichnen heute diese Drangsalierung durch die Polizei, das Einschalten von Finanzämtern, sonst irgendwas als zweite Bombe oder Anschlag nach dem Anschlag. Ich denke, so weit ist man da auch einfach bei diesen Fakten zu diesem Ereignis an der Kolbstraße. Die Frage ist, wie interpretiert man jetzt dieses Zitat? Also ganz oft wird da von auch linken BeobachterInnen geraunt, dass damit schon quasi bewiesen wäre, dass Schily als Repräsentant des deutschen Staates ein aktives Interesse einer mörderischen Nazi-Organisation hatte, alles gewusst hat. Da würde ich sagen, bewegt man sich genau auf der Ebene der Spekulation, die wir eigentlich nicht mitgehen wollen. Also wenn man einfach 2 Jahre, bevor die Welt zu Gast bei Freunden sein soll, als irgendwie Innenminister kein Interesse daran hat, dass überhaupt von Terrorismus, erst recht nicht von Rechtsterrorismus gesprochen ist, hat man, denke ich, auch eine ganz gute Erklärung, warum der dann einfach einen Tag sagt, nix da, kriminelles Milieu. Das waren jetzt so ein bisschen so diese Akteursbestimmungen, wo wir immer zeigen wollten, wie Rassismus eben auch ganz konkret in diesen Ermittlungen immer mit reingespielt hat. Ein paar weitere Beispiele waren in diesem Video auch noch drin, diese herablassenden Kommentare von einzelnen Ermittlern am Tatort, irgendwelche Aktenvermerke mit irgendwie Z für Zigeuner, die in Baden-Württemberg an der Theresienwiese vom Mord von Michael Kiesewetter angefertigt worden sind, stützen das Ganze auch zusätzlich noch. Ja, was tun? Welche Konsequenz sollte man aus diesem NSU ziehen? Wir haben hier gerade eine Ausstellung abgehängt, werden wir dann auch gleich wieder hinhängen, von der Initiative zur Aufklärung des Mords an Burak B. Ich glaube, das deutet eine ganz für uns ganz zentrale Konsequenz aus dem NSU an, dass man nämlich den Betroffenen von rassistischer Gewalt zuhören soll, die ernst nehmen soll. Diese Demonstrationen 2006 in Kassel und in Dortmund, in denen überwiegend migrantische, postmigrantische Menschen alleine gelassen worden sind, daraus muss man Konsequenzen ziehen. Man sollte den Betroffenen rassistischer Gewalt zuhören. Und diese Burak-Initiative macht eben genau das. Da wurden am helllichten Tag in Neukölln wurden Jugendliche mit einer Pistole angegriffen. Burak B. ist gestorben. Und die stellen die Frage, war Rassismus das Motiv in den Raum? Und wenn ich jetzt richtig informiert bin, waren die Reaktionen erstmal irgendwie, warum sollte irgendwie der Rassismus das Motiv sein? Aber indem zumindest irgendwie diese Frage kontinuierlich auf die Tagesordnung gerufen worden sind, wird quasi auch in der Öffentlichkeit Ermittlungsbehörden gezwungen, in genau diese Richtung zu ermitteln. Also das sagt keiner, das war so, aber man weiß, die Polizei wird es von alleine nicht tun. Und diese Konsequenz aus dem NSU zu ziehen, finden wir total wichtig. Die andere Konsequenz, die wir glauben, die ich möchte es gar nicht hierarchisieren, die eine radikale Linke aus dem NSU zu ziehen hätte, ist die konsequent gegen rassistische Mobilisierungen rund um Geflüchtete vorzugehen, an Orte, an denen diese im Brand gesteckt werden, Präsenz zu zeigen und das völlig gleichgültig, ob jetzt die TeilnehmerInnen an solchen barbarischen Veranstaltungen und Zuständen, ob die jetzt wissen, dass sie Nazis sind oder sich selbst als Asylkritiker, besorgte Bürger, sonst was sehen, das darf dafür uns, denke ich, mit unseren Interventionen keine Rolle spielen. Das schließt unserem Standpunkt nach auch das mit ein, was von vielen Linken in diffamierender Hinsicht als Antifa-Strafexpedition bezeichnet und abgetan wird. Wir glauben, dass das partiell durchaus notwendig sein kann. Ich möchte an der Stelle die Antifa-Union Dortmund zitieren. Die haben da mal gesagt, wir kommen nicht, um die beschauliche Landschaft zu bestaunen oder neue Freunde im lokalen Schützenverein zu finden. Wir kommen, um die Leute von der Straße zu vertreiben, weil Polizei und Zivilgesellschaft wieder mal versagt haben oder applaudieren. Wir wollen, dass die Leute sich zu Hause einschließen und die Geflüchteten in Ruhe lassen. Dass es bei sowas, Antifa-Strafexpedition, natürlich nicht darum gehen kann, irgendwie die lokalen Bedingungen gar nicht zu kennen, irgendwie lokale Antifas eben zu ignorieren mit ihren Einschätzungen, sondern dass man da Kontakte aufbauen muss, sich wie man das Ganze genau analysieren muss, sollte irgendwie auch klar sein, weil sonst mackert man da mit 200 Leuten einmal durch und am nächsten Tag bekommt die lokale Antifa Hausbesuche und der Dorfpunker wird irgendwie am Bahnhof zusammengeschlagen. Das kann es natürlich auch nicht sein. Ganz grundsätzlich glauben wir auch, dass Antifa in Zeiten von Tröglitz, Freitalmann, Stockheim und Heidenau, Nanzenheim, Pegida und Hogesa viel mehr sein muss als der in den letzten Jahren ohnehin so ein bisschen, zumindest in Süddeutschland, vernachlässigte Kampf gegen einzelne Nazi-Strukturen oder das Outing einzelner Nazi-Kader sein muss, sondern dass es vielmehr darum geht zu zeigen, dass diese Ereignisse, die sich da jetzt gerade verstärkt überall wieder abspielen, eben sehr viel mit der deutschen Mehrheitsgesellschaft zu tun haben, dass es da eine Verbindung gibt, schlicht darum zu zeigen, dass Rassismus zu den Grundfesten der deutschen Gesellschaft gehört. Das wollen wir gemeinsam mit euch am 19.09. in der Stadt tun, in der der NSU begonnen hat zu morden und die wie nur wenige andere für die ungebrochene Kontinuität des Rassismus in Deutschland steht, von den Nürnberger Rassengesetzen über die drei NSU-Morde und auch die erste Bombe, die der NSU dort gezündet hat. Dankeschön.
Das war der Vortrag 15 Jahre Beginn der Mordserie des NSU, gehalten vom Bündnis Die rassistische Kontinuität durchbrechen am 12. September 2015 im Linksnet in Leipzig im Rahmen des Gedenkkongress 2015 NSU-Gedenken im Kontext bisheriger Gedenk- und Erinnerungspolitik nichtstaatlicher Gruppen an Rechte, Morde und Gewalttaten.